Ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr. Vielleicht haben einige von euch es mitgekriegt, um Weihnachten herum, ein Familiendrama. Ich war sehr erstaunt, als ich las, die drei in einem spanischen Hotelpool ertrunkenen Mitglieder konnten ersten Ermittlungen zufolge nur unzureichend schwimmen. Ich habe noch mal ein bisschen im Internet nachgeschaut. Ich hatte ein halbes Jahr zuvor eine Nachricht entdeckt. Das war irgendwie zu Beginn des Sommers. Deutschland entwickelt sich immer mehr zum Nichtschwimmerland. Woran liegt das? Ich hoffe, vermute und hoffe, dass es unter uns nicht allzu viele Nichtschwimmer gibt. Ich denke, viele von uns können schwimmen. Zum Ende der 1980er Jahre konnten 90% der Deutschen normal gut schwimmen. Seitdem geht der Wert immer weiter nach unten. Deutschland auf dem Weg zum Nichtschwimmerland. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du schwimmen gelernt hast? Könnt ihr euch noch daran erinnern, als das erste Mal kein Boden unter den Füßen war? Oder die Hand eines Elternteils nicht unter dem Bauch? Dieses Gefühl, als man das erste Mal gemerkt hat, oh, wow, das Wasser trägt. Ich vermute, dass das für die meisten von uns vor der ersten Physikstunde war, bevor wir erfahren haben, warum es sinnvoll ist, sich diesem Wasser anzuvertrauen, wenn man sich bewegt. Violetta, kann ja sein, dass einer erst hinterher schwimmen gelernt hat. Wir Menschen wurden für die Bewegung auf dem Trockenen geschaffen. Das heißt, wenn wir im Wasser sind, sind wir in einem anderen Element. Aber wir können erleben, dass wir uns auch in diesem anderen Element sicher fortbewegen können. Wenn wir das einmal erlebt haben, dass wir uns abstoßen und der Tragfähigkeit des Wassers vertrauen und erleben, das Wasser trägt tatsächlich. Ich überschreibe die Predigt heute mal mit Glauben ist wie Schwimmen, nur ohne Wasser. Schauen wir uns mal den Glauben an. Wie sieht es in deinem Leben mit dem Glauben aus? Was macht dein Glaube, wenn die Situation brenzlig wird? Wenn nicht mehr nur Sonnenschein herrscht, wenn es Probleme gibt, wenn es Sorgen gibt, kannst du loslassen? Ich meine nicht nur Materielles. Kannst du auch Menschen loslassen? Situationen, Hobbys, Verantwortungen? Kannst du loslassen am Ende das Letzte, dein Leben? Das ist Theorie, so zu fragen. Ich weiß nicht, wie ich reagiere, wenn eine dramatische Situation eintritt. Es gibt einfach Themen, die kann ich nicht theoretisch klären, so wie ich nicht theoretisch schwimmen lernen kann. Ich kann mir ein YouTube-Video anschauen. Ich kann Trockenübungen machen. Aber wenn ich das lernen will, dann muss ich im Wasser vertrauen, wenn alle Hilfen weg sind, dass es mich trägt. Dann muss ich mich bewegen und ich werde es erleben, dass das Wasser trägt. Und ebenso ist es mit dem Glauben. Ich bin für die Bewegung an Land geschaffen, aber ich kann mich in dem anderen Element bewegen. Das heißt, ich bin geschaffen worden, wenn ich die Bibel Genesis ernst nehme, für ein Leben in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Aber hineingeboren wurde ich in die Trennung von Gott. Also das, wofür ich geschaffen wurde, ist quasi für mich ein anderes Element, eine ganz andere Wirklichkeit. Und trotzdem kann ich es erleben, als Mensch, der in die Trennung von Gott hineingeboren wird, dass ich mich in der Gegenwart Gottes befinde und dass ich das auch spüre, dass Gott greifbar nahe ist. Ich lade euch jetzt mal ein, relativ kurz, dass jeder über sein eigenes Leben nachdenkt. Erste Frage, glaubst du? Es ist leicht, das kurz und knapp zu beantworten. Versucht mal einfach in 4 bis 5 Sätzen zu formulieren, was es für euch heißt, wenn ihr sagt, ich glaube. Also ich hatte deutlich mehr Zeit als ihr. Ich habe für mich mal formuliert, ich glaube, dass Gott unser Universum, die Menschen, alles, was ist, geschaffen hat. Ich glaube, dass die Menschen sich freiwillig gegen ein Leben in der Gegenwart Gottes entschieden haben. Ich glaube, dass Gott den Menschen die Gelegenheit geben wollte, das wieder rückgängig zu machen. Und dazu ist er selbst Mensch geworden in der Person Jesus Christus. Das haben wir übrigens Weihnachten gefeiert. Gott ist Mensch geworden. Der Schöpfer wurde Geschöpf. Ich glaube, weil Jesus bis zum letzten Atemzug immer in der unmittelbaren Gegenwart Gottes gelebt hat, hatte er als einziger, der jemals gelebt hat, die Möglichkeit, uns von unserer Sünde, dem Leben in der Trennung von Gott, zu befreien, dadurch, dass er gestorben und auferstanden ist. Und ich glaube, dass jeder, der das glaubt und Jesus um Vergebung für dieses bewusste Leben in der Trennung von Gott bittet, dass der Vergebung empfängt und wieder in der Gegenwart Gottes leben kann. Bevor ich jetzt weiterfrage, möchte ich einfach alle einladen, die noch nie so konkret über ihren Glauben nachgedacht haben. Wenn du mir in diesen 5 Punkten zustimmen kannst, dann such dir heute noch einen Gesprächspartner und mach das fest. Das ist die wichtigste Entscheidung, nicht nur des kommenden Jahres 2020, sondern die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Vergebung zu bekommen und in die Gegenwart Gottes zu treten. Eine nächste Frage. Hat dein Glaube Auswirkungen auf dein Leben? Dazu erinnert euch bitte an die letzten 365 Tage 2019. 2, 3 Situationen, die anders verlaufen wären, wenn ihr nicht glauben würdet. Nächste Frage, hat dein Glaube etwas mit Vertrauen zu tun? Für mich ist Petrus hier ein Vorbild. Im Neuen Testament wird berichtet, dass die Jünger auf dem See Genezareth sind. Es war ein großer Sturm und Jesus kam über das Wasser auf sie zugelaufen. Petrus, sehr schnell immer dabei, sagt, Jesus, wenn du das bist, dann sag, dass ich kommen soll und ich komme. Und Jesus sagt, komm her. Und Petrus steigt aus dem Boot. Das heißt, er vertraut diesem Mann, den er gar nicht erkannt hat. Er vertraut der Stimme. Er steigt aus dem Boot und macht das Unmögliche. Er geht auf dem Wasser. Das ist gelebtes Vertrauen. Einen Schritt gehen, obwohl ich weiß, es kann nicht funktionieren. Und das funktioniert so lange, bis Petrus sich die Situation vergegenwärtigt. Bis er sich überlegt, oh, was ist eigentlich, da sind Wellen, da ist Sturm und dann sank er. Glaube und Vertrauen. Und eine letzte Frage, wie hängen dein Glaube und dein Gebetsleben zusammen? Bist du, wenn du gebetet hast, deine Sorgen, deine Ängste los? Damit sind wir beim Thema Glaube und Gebet beziehungsweise Glaube und Bitten an Jesus und damit auch bei der Jahreslosung, bei diesem Schrei des Vaters, der Jesus anschreit, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Margot hatte Zweifel vorgelesen, ich denke, das ist das Gleiche. Hilf meiner Unfähigkeit, dir zu glauben, dir zu vertrauen. Wir haben es eben gehört, was passiert war. Ein Vater kommt mit seinem Sohn zu Jesus. Der Sohn ist Epileptiker und die Eltern haben schon viele Jahre, in der Bibel steht nicht genau, wie alt der Junge war, aber er hätte sprechen können müssen, konnte es nicht. Er konnte auf eigenen Füßen gehen. Also die Eltern haben schon einige Zeit hinter sich stärkster Anspannung. Das heißt, der Junge musste permanent Minute für Minute des Tages unter Aufsicht sein. Der Vater erzählt, er wurde ins Feuer geworfen, ins Wasser. Jede Minute war lebensgefährlich. Also ich vermute, dass die Eltern vieles ausprobiert hatten, dass sie am Ende ihrer Kräfte und ihrer Weisheit waren. Dann hört dieser Vater, Jesus ist in der Nähe und er hatte von diesem Jesus gehört. Er hatte gehört, dass Jesus geheilt hat. Er hatte gehört, dass Jesus andere Wunder vollbracht hat. Und er macht sich auf den Weg zu diesem Mann, der von sich behauptete, der Sohn Gottes zu sein. Er nannte Gott, den Schöpfer, seinen Vater. Also der Vater macht sich auf den Weg und hofft, seine letzte Hoffnung, dass der Sohn geheilt wird. Jetzt war es im Judentum so, dass die Jünger eines Meisters genauso viel galten wie der Meister selbst. Also man erwartete von den Jüngern eines Meisters, dass sie genauso viel konnten wie der Meister. Als ich das erste Mal gehört hatte, kam mir das sehr komisch vor. Und dann dachte ich mir, ja klar, ist ja bei uns auch so. Also bekannte Leute schreiben in ihrem Lebenslauf, in ihrer Vita, bei wem sie gelernt haben. Mediziner, Juristen, Künstler schreiben, bei wem sie studiert haben, wer ihr Lehrmeister war. Das heißt, sie vermuten genauso, dass man sagt, naja, wenn der bei dem studiert hat, also dann kann der wirklich was. Also damals war es stark ausgeprägt und dieser Mann kommt also an, Jesus ist nicht da, also bittet er die Jünger und sagt, könnt ihr meinen Sohn heilen? Und die Jünger nehmen die Herausforderung an und versuchen es. Und wir lesen, sie konnten es nicht. Der Vater war fix und fertig. Die letzte Hoffnung zerschlagen. Das ist Frust. Du machst dich auf, erwartest Hilfe. Jesus ist nicht da. Und dann die Jünger auch versagt. Endlich kommt Jesus dazu und der Vater bittet Jesus noch einmal um Heilung. Er kann sich jetzt allerdings diesen Nachsatz, wenn du etwas kannst, nicht verkneifen. Jesus überhört das nicht, sondern gibt den Ball zurück und sagt, was heißt hier, wenn du etwas kannst? Alles ist möglich dem, der da glaubt. Super. Was meint denn Jesus damit? Das Wort, das er hier benutzt für Glaube, meint, einen Glauben, den Menschen von Gott empfangen. Also meine 5 Punkte vorhin, das, was ich glaube, das habe ich auch nicht aus mir. Das habe ich im Prinzip auch von Gott empfangen, dass ich das glaube, dass ich überzeugt davon bin. Auch Paulus spricht von diesem Glauben, der Berge versetzen kann. Jesus spricht hier aber von einem Glauben, der Auswirkungen hat. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Das heißt, da hängt der Glaube mit dem zusammen, was daraus folgt. Und jetzt wird es für den Vater dramatisch. Er glaubt ja, er glaubt, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist, was er selbst behauptet. Er glaubt, dass Jesus alle Macht hat. Er glaubt, dass all das, was er gehört hat, tatsächlich auch geschehen ist, dass die Leute sich das nicht nur ausgedacht haben. Aber ihm fehlt das Vertrauen, dass Jesus seinen Sohn jetzt heilen will. Kennst du das? Also ich kenne das gut. Ich bitte Gott um etwas und tief in mir ist so dieses, ich weiß gar nicht, ob Jesus das jetzt machen will. Ich sage ihm meine Wünsche und bin mir aber nicht sicher, dass das auch wirklich in seinem Sinne ist. Ich weiß, dass er alles kann. Ich weiß, dass er mehr kann, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Aber bei manchen Bitten bin ich mir einfach nicht sicher, ob er das wirklich machen will. Das heißt, Glaube und Vertrauen hängen ganz eng zusammen. Sie sind beides Geschenke. Ich kann nicht aus mir heraus glauben. Und ich kann nicht machen, dass ich vertraue. Wenn ich Glauben geschenkt bekomme, wenn ich Vertrauen geschenkt bekomme, dann ist das wie beim Schwimmen. Das ist der erste Schritt. Und dann muss ich das weiter praktizieren. Das heißt, wenn ein Kind oder auch ein Erwachsener erlebt das erste Mal, das Wasser trägt mich, dann ist das ein Wahnsinnsgefühl. Also ich lebe da immer noch von. Ich genieße das auch heute noch im Wasser, mich in diesem anderen Element zu bewegen. Aber das reicht nicht, wenn ich das einmal erlebe. Ich muss es trainieren, ich muss es immer wieder machen, so bis das wirklich so in mich übergeht, dass ich das als Fertigkeit kann. Ich möchte mit euch nachdenken, was es heißt, 2020 vertrauend zu leben. Also das Wort, das der Evangelist Markus hier für Glaube und Unglaube benutzt, kann ich auch übersetzen, Unglaube mit Kleinglauben oder Nichtvertrauen. Das heißt, die Jahreslosung würde ich dann so übersetzen. Ich glaube, hilf meinem Nichtvertrauen können. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du allmächtig bist. Aber irgendwie kann ich jetzt nicht mir vorstellen, dass du das, worum ich dich bitte, auch tun wirst. Jesus sagte einmal, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, wirf dich ins Meer und er würde gehorchen. Das Gleiche sagte Jesus auch nochmal von einem Berg. Dann könntet ihr zu diesem Berg sprechen, wirf dich ins Meer und er würde es tun. Das Senfkorn, von dem Jesus hier spricht, symbolisiert kleine Samen. Es sind nicht die kleinsten, wenigstens wissen wir das heute. Zur Zeit Jesu galt das für den kleinsten Samen, den es gibt. Jesus sagt also, es geht nicht um die Menge des Glaubens. Es geht nicht darum, dass du so einen großen Glauben hast. Es geht um die Art, um das Wesen des Glaubens. Ich weiß nicht, wer von euch vor 30 Jahren schon christliche Bücher gelesen hat. Ich war 1988 im 7., 8., 9. Monat schwanger, ich weiß es nicht mehr, und ich las das Tagebuch eines frommen Chaoten. Ich weiß, dass Peter sich sehr viel Sorgen machte, dass die Wehen losgehen, weil ich in Abständen immer mal wieder so Lachattacken hatte und mich überhaupt nicht mehr beruhigen konnte. Adrian Plass, der Autor des Buches, ein frommer Mann, hatte das also gelesen von dem Berg, der sich ins Meer wirft, wenn man denn nur Glauben genug hat. Und er wollte ganz, ganz, ganz bescheiden rangehen und hat eine Büroklammer auf den Tisch gelegt. Er hat sich hingesetzt, er hat gebetet, er hat sich konzentriert. Er wollte nur, dass diese Büroklammer sich ein Stück bewegt, nicht der Berg ins Meer, ganz bescheiden. Und es passierte nichts. Ich kann nicht aus mir heraus vertrauend glauben. Ich kann nicht glauben, was ich will, weil ich es will. Ich kann mich nur dafür entscheiden, jemandem zu vertrauen. Und dann kann ich schauen, dass Vertrauen wächst. Daran kann ich arbeiten. Jakobus schreibt uns in seinem Brief, wenn es jemandem an Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt. Für mich ist es ein Gebetsanliegen, dass ich Gott bitte, dass er mein Vertrauen in ihn wachsen lässt, dass er es stärkt. Ich kann es nicht. Aber es gibt einige Dinge, die ich tun kann, um mein Vertrauen wachsen zu lassen. Da war zum Beispiel ein Feldhauptmann des Königs von Aram. Das lesen wir im Alten Testament. Naaman, der kam nach Israel. Ist eine spannende Geschichte, wie er da hinkommt. Er hatte gehört, dass er dort Heilung von seiner Hautkrankheit bekommen könnte. Er landete beim Propheten Elisa, wenigstens vor dessen Haus. Und der ließ ihm also sagen, Naaman sollte sich in einem Teich oder Tümpel baden. Mehr nicht, einfach nur untertauchen. Und Gott würde ihn durch diese merkwürdige Tat heilen. Oder habt ihr vielleicht schon mal gehört, die 10 Aussätzigen, die Jesus um Heilung baten? Jesus macht gar nichts mit denen, sagt denen einfach, geht zum Priester und zeigt euch. Ich kann Gott nicht verstehen oder erklären. Ich weiß nicht, warum das so komische Anweisungen waren, aber Naaman wurde geheilt und die 10 wurden auch geheilt. Das ist die Stelle, wo nur einer zum Dankesagen zurückkommt. Einfach losgehen. Vertrauen heißt, ich gehe los im Vertrauen darauf, dass etwas geschehen wird. Ich gehe los, obwohl ich überhaupt noch nichts sehe. Auch auf die Gefahr hin, mich vielleicht lächerlich zu machen. Also immer, wenn es bei mir so weit ist, dass ich Gott vertrauen muss, dann rufe ich mir Situationen vor Augen, die ich schon mit Gott erlebt habe. Das hilft ungemein. Das heißt, es hilft, wenn ich viele kleine Vertrauensschritte gehe, weil ich mich darauf besinnen kann und mein Vertrauen darauf und dadurch wächst. Ich glaube auch, dass das ein Teil des deutschen Schwimmerproblems ist. Es reicht eben nicht, Kinder lernen zu lassen, 3 Züge frei zu schwimmen und sie dann nie wieder in ein Schwimmbad zu bringen. Wir müssen das immer und immer und immer wieder erleben, das Wasser trägt. Nur so können wir sichere Schwimmer werden. Jetzt ist es ja glücklicherweise beim Schwimmen so, dass die Fähigkeit, wenn man die einmal richtig erlernt hat, nicht nach 1-2 Jahren ohne Wasser weg ist. Und trotzdem ein sicherer Schwimmer bin ich nur, wenn ich es ab und an praktiziere. Beim Schwimmen ist das Gute dran, den meisten von uns macht das ja auch Spaß. Ich weiß, dass es Ausnahmen gibt, aber das heißt, wenn du Gott nachfolgen willst, wenn du Jesus nachfolgen willst, ist das super toll. Aber diesem ersten Schritt, dem sollten noch andere Schritte folgen, dass dein Vertrauen wächst. Es ist wenig, es ist einfach zu wenig, was du nimmst dir selbst sehr viel, wenn du sagst, ich will Jesus nachfolgen, Punkt. Du kannst ihm vertrauen und dieses Vertrauen kann wachsen. Glaube und Vertrauen hängen so eng zusammen, dass wir sie gar nicht getrennt betrachten können. Also ich kann sie schlecht gegeneinander ausspielen. Es sagt sich bei uns jetzt in unseren Breitengraden ja relativ leicht, dass ich sage, ich glaube an Jesus Christus, an den Erlöser. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn ich mich jetzt in einer konkreten Situation auf Gott verlassen muss, dann sieht die Welt anders aus. Wenn ich große Ängste und Sorgen habe und um sein Eingreifen bitte, dann ist es wichtig, dass ich wirklich loslasse und ich denke, das ist schwer. Das, was mich sorgt, loslassen. Jesus bitten, dass er eingreift und aus dem Gedankenkarussell aussteigen und sagen, ich vertraue darauf, dass er es gut machen wird. Echtes Vertrauen lässt los, so wie Petrus, der aus dem Boot gestiegen ist, so wie der Schwimmlernende. Einfach abstoßen und vertrauen, dass das Wasser trägt. Jesus in Gethsemane ist mir ein ganz großes Vorbild. Er wusste, dass er auf diese Welt gekommen ist, um am Kreuz zu sterben, um die Menschen zu retten. Dazu war er Mensch geworden und er war ganz Mensch. Er hatte brutale Angst. Er betet in Gethsemane und bittet Gott, der wollte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus bittet Gott, dass er sich irgendeinen anderen Weg ausdenkt. Er sagt, wenn es irgendwie sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Jesus betet nicht nur 2 oder 3 Minuten, er betet lange. Die Jünger sind eingeschlafen in der Zeit. Das heißt, er ging mit seinem Anliegen zu Gott und bewegte es immer wieder. Es muss ein dramatischer Gebetskampf gewesen sein. Aber am Ende konnte Jesus sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das heißt wirklich loslassen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist auch das, was Jesus uns im Vaterunser lehrt. Das sollen wir beten. Dein Wille geschehe. Diese Veränderung findet im Gebet statt. Und für mich ist so deutlich, Jesus in Gethsemane, das findet nicht in 3 Minuten Gebet statt. Gott will mich verändern. Gott will, dass ich ihm meine Sorgen überlasse, dass ich sie abgebe und loswerde. Das darf auch mal etwas länger Gebetszeit sein. Also mir fällt es am leichtesten, für Menschen zu bitten, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das steht in der Bibel, das will Gott. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Aber ich darf um mehr bitten. Ich bin mir nicht sicher, dass Gott wirklich alle Krankheiten hier auf dieser Erde heilen will, aber ich darf ihn darum bitten. Dazu fordert Jesus mich auch auf. Und ich vertraue, dass er es gut machen wird. Der Vater, von dem der Evangelist Markus redet, geht mit seinem Anliegen zu Jesus. Er wurde enttäuscht von den Jüngern und er wagt es nochmal. Also das finde ich schon stark, dass der nach dieser Wahnsinnsfrustration nochmal Jesus um Heilung bittet. Und Jesus lässt ihn nicht einfach stehen. Also dass der Mann nicht vertraut hat, das war ja super sonnenklar. Wenn du etwas kannst, das ist schon relativ offensichtlich, dass man sagt, naja, du kannst es ja mal probieren, ich bin mir nicht sicher. Und Jesus geht auf den Mann ein. Er lässt sich erzählen, wie war es denn? Wie ist es euch bisher gegangen? Was hast du denn erlebt? Der Vater erlebt, Jesus hat Interesse an seiner Situation. Der will da nicht nur einfach jetzt eine Heilung abgehakt, sondern er interessiert sich für den Vater, nicht nur für den Sohn, um dessen Heilung gebeten wird. So war Gott in Gethsemane für seinen Sohn da. Er hat mit ihm gerungen, er hat das ausgehalten, dass Jesus kurz vor Ende des Auftrags, kurz vor der Erlösung, dass er Angst hatte. Er hat nicht gesagt, ey, jetzt komm, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt hast du es so lange geschafft, sondern er ist wirklich auf ihn eingegangen. Und der Vater des Sohnes, von dem Markus berichtet, der macht am Ende was ganz, ganz Gutes. Er sagt Jesus einfach, wie es in ihm aussieht. Er sagt einfach, ich glaube, dass du alles kannst. Aber ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe es nicht zu vertrauen. Wie kann Vertrauen wachsen? Kleine Erfolgserlebnisse. Erinnere dich an Gebetserhörungen. Das können kleine Sachen sein, wo du auf Jesus vertraut hast und wo du erlebt hast, ja, er hat gewirkt. Für mich sind das manchmal Sachen, wo ich gar nicht für gebetet habe. Erlebnisse, wo ich denke, boah, da war Gott wieder für mich da. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich sehr tollpatschig. Mir geht das leider sehr häufig so, dass Gott mich bewahrt, weil ich sehr unachtsam bin. Aber immer, wenn ihr euch sowas überlegt, ist das wie Schwimmtraining. Das heißt, ja, Gott ist da. Gott hat seine Hand über mir. Ich bin geborgen. Ich bin ihm wichtig. Er kümmert sich um mich. Ich muss nicht alles selbst machen. Ich kann mich ihm anvertrauen. Gott meint es gut mit mir. Stärkend sind für mich auch Berichte von Christen aus der Verfolgung. Wenn ich lese, höre von ihnen, was sie erlebt haben. Vor Jahren beim Open Doors-Tag erzählte ein Mann, ich weiß gar nicht mehr, wo der herkam, dass er gefoltert werden sollte. Und er hatte da schon Wahnsinnsangst vor. Und Gott ließ ihn aus Barmherzigkeit immer ohnmächtig werden. Das macht keinen Spaß, jemanden zu foltern, wenn er ohnmächtig ist. Der hat das irgendwie so glaubhaft rübergebracht, dass das mein Vertrauen stärkt, dass ich denke, ich weiß ja nicht, wie ich reagieren würde, aber Gott ist da. Gott steht auch bei unseren Geschwistern, die in der Verfolgung sind. Also Glaube ist nicht gleich Glaube. Es gibt Glauben, der bekennt, und Glauben, der vertraut, der etwas wagt, im Vertrauen darauf, dass Gott da ist und eingreift. Schwere Lebenssituationen erschweren das Vertrauen zuerst auf jeden Fall. Ich denke, es gibt so schwere Situationen, wo ich einfach nur sagen kann, Hut ab vor jedem Christen, der Gott vertraut, der loslassen kann. Aber wenn wir es schaffen, Gott zu vertrauen, dann können wir Gott erleben, wie er wirklich ist. Dann können wir erleben, dass er Wunder tut, auch heute noch. Gott wirkt. Und wir können erleben, es geht in meiner Beziehung zu Gott in erster Linie nicht um mich und meine Anliegen, sondern um ihn und seine Anliegen. Sein Wille geschehe. Ich mache dir jetzt Mut für das neue Jahr 2020. Bete Jesus als Gott an, der Mensch wurde und uns erlöst hat. Pflege die Beziehung zum allmächtigen Schöpfer. Schwimmtraining. Bewege dich in seiner Gegenwart. Du bist Bürger im Reich Gottes, wenn du durch Jesus erlöst bist. Bewege dich in der Gegenwart Gottes. Du darfst vor ihn treten und Vater zu ihm sagen. Und du darfst ihm alles sagen, was dein Leben ausmacht. Ohne Ausnahme. Du darfst ihm sagen, was du dir für andere und für dich selbst wünschst, was du dir erbittest. Du darfst mit ihm ringen. Aber du solltest demütig sein, nicht dein Wille, sondern sein Wille geschehe. Die Jahreslosung zeigt uns ganz deutlich die Spannung, in der wir leben und glauben. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und der Schrei des Vaters, ich glaube, hilf meinem Nicht-Vertrauen können. Amen.